Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig Türen sind. Türen sind wichtig. Die sind für uns so normal geworden im Alltag, sind in alle möglichen Mauern bereits eingebaut und Wänden, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, welche Bedeutung eine Tür hat. Denken wir heute Morgen mal nach über eine Tür. Bei uns zu Hause zum Beispiel kommt keiner einfach so rein. Warum? Wegen unserer Haustür. Die ist in der Regel zu. Wenn jemand zu uns kommt, dann muss der vor dem Eintritt an unsere Haustür gehen und dann muss der klingeln. Und wenn er das tut, dann ist das sehr offiziell. Der will ja bemerkt werden, der kommt dann, will mir was bringen, will mir was sagen, will mir was erklären, will helfen oder mich um irgendwas bitten. Ich klingel jeden Tag an zig Türen. Ich bin bei DHL. Ich weiß, was Haustüren sind. Also zuerst mal vor dem Haus, dem offiziellen Eingang, bleiben wir stehen. Aber selbst wenn du dann im Haus bist, also wenn jemand durch die Zimmertür in mein Büro kommt, dann nehme ich das sofort wahr. Ich weiß sofort, wer das ist. Es gibt nämlich in meinem Büro nur eine einzige Tür. Also ich sehe das sofort. Das ist der offizielle Weg zu mir. Ich sehe und erkenne genau, wer durch die Tür in mein Büro kommt. Ich bekäme ehrlich gesagt Bauchweh oder ein sehr mulmiges Gefühl, wenn jemand zu uns nach Hause käme und das vielleicht sogar um 2 Uhr nachts und den inoffiziellen Weg nehmen würde, nämlich über den Seiteneingang über unsere Terrasse zu kommen, vielleicht noch mit einem Stemmeisen in der Hand und der dann noch versucht, unser Fenster oder unsere Balkontür auszuhebeln. Ich hätte ein komisches Gefühl. Versteht ihr das? Also besser ist es, jemand benutzt die Tür, den Haupteingang, dann ist alles klar, dann ist alles geklärt, dann ist alles offen und transparent. Der offizielle Weg zum offiziellen Eingang, das ist der richtige. Und eine Tür identifiziert jemanden in der Regel als legitim. Also jemand, der auf korrektem Weg offen und ehrlich zu mir kommt und mit mir Kontakt aufnimmt. Ist so. Verrückt, was die Benutzung einer Tür über jemanden aussagt, oder? Wie gesagt, ich hätte kein gutes Gefühl, wenn einer nicht den offiziellen Weg über die Tür wählen würde. Und jetzt kommt's. Wenn ich es überhaupt bemerken würde, dass einer woanders einsteigt. Und daher möchte ich heute mit uns als Gemeinde über eine Frage nachdenken. Die Frage, wie leichtfertig könnten bei uns Leiter, Lehrer, Meinungen, Richtungen einbrechen in die Gemeinde und wir bemerken es nicht mal. Das ist so ein großes Problem für viele Gemeinden heute. So viele Eindringlinge, so viele Meinungsmacher, so viele Durcheinanderbringer, Prediger, Lehrer sind unterwegs. Ich sag mal, wie schon immer. Wie schon immer. Und jetzt lesen wir mal, was Jesus in Johannes 10 sagte, denn er erwähnt auch eine Tür. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Ich lese jetzt mal ein bisschen weiter, was Jesus noch sagt. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen. Zu wem? Wisst ihr es noch? Pharisäer, Schriftgelehrten, die geistliche Leitung, ihnen sagt er das. Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen. Sie aber, also die geistliche Leitung, verstand nicht, was es war, was er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hört nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber und der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Das Thema heute ist: Was sind Kennzeichen von falschen Hirten? Leute, es ist so wichtig, dass wir sehr wach sind jetzt. Wenn Jesus uns hier etwas offenbart, uns etwas zeigt, was möglich ist, auf diesem Planeten Erde, auf dem wir leben. Hier bezeichnet Jesus die damalige offizielle geistliche Leitung des Volkes Israel als Diebe, Räuber und Mietlinge. Sie waren gar nicht legitimiert. Sie sind durch den Hintereingang reingekommen in ihre Position. Warum? Sie kamen nicht durch die offizielle Tür, sondern sind auf einem anderen Weg zu den Schafen gekommen mit falschen Motiven. Was hat sie gekennzeichnet als falsche Hirten? Ich habe das mal so überschrieben: Wer ohne den wahren Hirten leitet, der verleitet sich und andere. Verleiten im Sinne auch von verführt. Der betrügt sich selbst und andere. Einige Kennzeichen hatten wir vor 14 Tagen bereits gesehen. Was sind Kennzeichen von falschen Hirten? Ich möchte es euch noch mal kurz zusammenfassen. Sie kommen über Hintertüren an die Leitungsaufgabe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ohne Auftrag, ohne ein Wort Gottes, eigenmächtig reden sie und bringen sich selbst stolz in eine Position. Machen Versprechen, behaupten im Auftrag Gottes zu reden, bilden sich etwas ein auf ihr Amt, sie betrieben hintenrum heimlich ihre Politik und haben manipuliert. Das Zweite: Sie führen nicht, sie diktieren. Das konnten wir in Kapitel 9 lesen im Johannesevangelium. Denkt nochmal an den Blindgeborenen und seine Eltern, wie sie mit denen umgegangen sind. Wir haben die Eltern des Blindgeborenen auf sie reagiert. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Steht fest. So haben sie gehandelt unterm Volk. Sie hatten kein Interesse an Wahrheit. Sie wollten die Menschen nicht zum Messias führen. Sie wollten ihre Macht erhalten. Und deswegen redet Jesus sehr hart über diese geistlichen Führer. Matthäus 23, ein ganzes Kapitel, wo er gegen diese geistliche Leitung redet. Da sagt er an einer Stelle: Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit einem Finger bewegen. Sie diktieren nur, was andere zu tun haben. Noch ein Kennzeichen: Sie versorgen nicht, sie bereichern sich. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich finde das unfassbar, wie klar Jesus die Machenschaften und Motive der Leiter damals offenlegt. Ganz offen redet er es vor ihren Ohren. Noch ein Kennzeichen: Sie bewahren und beschützen nicht, sie laufen weg. Wie sagt Jesus, der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Wir müssen jetzt hier richtig lesen. Jesus beschreibt nicht die geistliche Leitung damals als Wölfe, sondern sie sollten die Herde vor den Wölfen schützen. Richtig? Aber sie kümmerten sich immer nur um sich selbst. Die Schafe waren ihnen egal. Was waren denn die Wölfe? Welche Wölfe waren damals unterwegs? Da waren falsche Propheten, die aufgetreten sind. Es gab zig religiöse Gruppierungen, ja, sie gehörten auch dazu, die geistliche Leitung, aber Pharisäer, Sadduzäer, die zig Varianten der Tora unter das Volk gestreut haben und auch lehrten. Es gab religiös-politische Führer, die den Anspruch erhoben haben, aufgrund von Gottes Weisung Aufstände anzuzetteln. Diese Wölfe zerrten die Menschen damals hin und her. Und diese Hirten haben sich nicht gekümmert. Sie waren rücksichtslos gegenüber den Schafen und sie hassten den wahren guten Hirten. Er war für sie nur Konkurrenz. Noch ein Kennzeichen. Sie kümmern sich nicht, sie drehen sich nur um sich selbst. Der Mietling aber flieht, weil er Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Das ist eine harte Charakterbeschreibung, oder? Was Jesus hier ans Licht bringt. Also Jesus benennt sie öffentlich als solche, die ausbeuten, die unterdrücken, die in die Irre führen, sich nicht kümmern, die die Schafe missbrauchen zum eigenen Nutzen und Vorteil, und er kennzeichnet sie als Mietlinge. Ja, die haben zwar vordergründig sich um die Schafe gekümmert, aber nur um selbst etwas davon zu haben, als Profit. Und weil die Schafe nicht ihnen gehören, waren sie auch ganz schnell wieder weg, wenn es eng wurde. Wenn es schwierig wird, gefährlich für sie wird und für sie persönlich nichts mehr bei herausspringt. Das waren in der Öffentlichkeit vielleicht ganz nette Menschen. Vielleicht ist vieles von dem hier Aufgezählten auch nur punktuell sichtbar gewesen in einer konkreten Situation. Vielleicht ist das sogar im offiziellen Leben gar nicht gleich erkennbar. Aber Jesus bringt es ja ans Licht. Er benennt es. Er benennt, was im Herzen wirklich los ist. In der damaligen Führung. Er sagt, sie sind nicht offiziell durch die Tür in den Dienst gekommen. Sie sind Diebe und Räuber, Mietlinge, die die Schafe nicht vor den Wölfen schützen. Und sie laufen weg, wenn es gefährlich und eng wird. Schaut, und dieser Blick damals, ich sag mal, hinter die Kulissen der Leitung Israels damals, in das Herz der Leiter, aber dann auch, wenn Jesus in die Fußgängerzone damals geblickt hat, da hat er Folgendes festgehalten. Matthäus berichtet davon. Ich möchte das lesen. Jesus sieht das alles und dann beschreibt Matthäus Folgendes. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Weil Jesus das gesehen hat, beobachtet er das und sagt, dieses Volk ist wie eine Schafherde ohne Hirten. Und das scheint nicht nur so gewesen zu sein zur Zeit Jesu, sondern es war bereits im Alten Testament so. Also 600 vor Christus, da redet Gott auch zu den damaligen Hirten Israels. Ich möchte mit euch das mal lesen, was er ihnen gesagt hat. In Hesekiel 34, hört mal zu, wie Gott damals mit dem Volk oder mit der geistlichen Leitung redet. Und das Wort des Herrn erging an mich, also zu Hesekiel, indem er sprach, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgeführt und das Verlorene nicht gesucht und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß und wurden zerstreut. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel. Und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, weil meine Schafe zur Beute und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da ist und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und die Hirten sich selbst weiden, aber nicht meine Schafe weiden, darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und machen, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe von ihrem Mund erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise seien. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin ich sie zerstreut habe und wo sie sind. Mal bis hierhin. Und dann kommt Jesus, der Messias. Und sagt, ich bin dieser gute Hirte. Gott selbst kümmert sich um seine Schafe, weil die Leiter damals es nicht getan haben. Und so sagt Jesus hier auch zu Recht, alle, die vor mir kamen, hatten diese Einstellung zu ihrem Dienst. Die Ausnahmen haben höchstens die Regel bestätigt. Wie sind sie da hingekommen, diese Hirten damals? Sie haben zuerst das Böse übersehen, dann haben sie das Böse zugelassen bei sich und dem Volk, dann haben sie das Böse legalisiert durch zig Zusatzgesetze und entsprechender Interpretation, dann förderten sie das Böse, dann feierten sie das Böse, dann verfolgten sie die, die es immer noch böse nennen, allen voran den Messias. Und so stehen sie nun in Johannes 10 vor uns als blinde Leiter, die sich und andere verführen. Es war ein Prozess. Ein Prozess. Durch die Hintertür sind sie irgendwie reingekommen. Ich muss euch bekennen, ich habe letztens eine Predigt gehört, genau über Johannes 10. Und an dieser Stelle ist der Prediger innegehalten, hat gesagt, das kann uns nie passieren, oder? Oder doch? Ich möchte mit euch einen Zwischencheck machen. Könnte es sein, dass in diesem Text auch eine Warnung für uns enthalten ist? Also einmal für uns als gesamte Herde, die Aufforderung, dass jeder selbst dranbleibt an dem wahren Hirten, aber dann auch für mich und alle, die hier leiden und vielleicht auch zukünftig als Hirten in dieser Gemeinde arbeiten wollen, als Älteste, die Warnung ist, lass uns nicht Hirten sein wie die damals. Das ist die Warnung. Also es fällt uns schon leicht hier, ach, die Pharisäer, die wieder, wir kennen sie ja. Und wir sagen, ja, das bin ja nicht ich. Lasst uns hier nicht zu stolz sein, zu überheblich, zu naiv. Wir müssen bedenken, dass auch diese Leitung damals nicht über Nacht dort gelandet ist, wo sie dann gelandet ist. Es war ein Prozess, vielleicht über Generationen hinweg. Sind Menschen wie du und ich, die haben mit Stolz zu kämpfen, mit Egoismus, haben wollen, tun wollen, sein wollen. Das ist doch das, was im Grunde der Auslöser für diese Haltung ist. Es ist das gleiche Potenzial in ihnen damals wie in uns heute. Ihre ursprüngliche Absicht damals war, also wenn wir das auch geschichtlich zurückverfolgen, war eigentlich eine gute. Da war mal ein guter Vorsatz. Das hätten wir sein können. Ja. Wir gehen mit Gott. Wir sind sein Volk. Der Vorsatz war, wir wollen Gott ernst nehmen. Und dann begannen sie, das geschriebene Wort und Gesetz Gottes anzuerkennen, umzusetzen und es schriftlich festzuhalten. Und sie haben sich verpflichtet, so leben zu wollen, eine gute Absicht gehabt. So diese Neujahrsvorsätze. Ja, das machen wir jetzt. Es begann gut. Aber dann im Laufe der Zeit hat sich schleichend etwas verschoben. Und du warst weg von dem, um was es eigentlich geht. Lasst uns nicht sagen, das kann uns nicht passieren. Es ging gut los. Wir bauen Gemeinde nach der Ordnung der Bibel, Versammlung, wir wollen Ältestenschaft, Gemeinschaft, wir wollen Dienste aufbauen, um sich das sicherzustellen, dass wir als Gemeinde zusammen leben. Dann haben wir eine Gemeindeordnung, dann halten wir Gemeinderegeln fest, machen einen Kompasskurs, wo wir das alles den anderen erklären, die dazukommen wollen. Und was passiert vielleicht im Laufe der Zeit, wenn wir nicht aufpassen, alle zusammen? Dass wir fast unmerklich hier den Schwerpunkt verschieben. Man kommt vom Wort Gottes immer mehr weg und die eigenen Interpretationen und Vorstellungen von Gemeinde und Miteinander werden immer dominanter, werden immer detaillierter. Als Christ macht man das nicht und dies nicht und das tut man nicht. Und wir kommen in so ein Tun hinein, das letztlich mehr von den eigenen Vorstellungen geprägt ist als vom Wort Gottes. Kann uns das nicht passieren? Dieser Pastor hat in dieser Predigt zu Johannes 10 aus der Mishna Sanhedrin zitiert, Abschnitt 11.3. Da haben die Schriftgelehrten es so festgehalten. Es ist ein größeres Vergehen, gegen die Verordnungen der Schriftgelehrten zu lehren, als gegen die Tora selbst. Liebe Gemeinde, da landen wir, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir Jesus nicht ernst nehmen, auch in seinen Warnungen. Wie kann man an diesen Punkt kommen? Ich möchte das illustrieren, geklaut von dem Pastor. Das hat mich sehr bewegt, aber vielleicht hilft uns das. In der Regel haben wir hier einen Countdown, richtig? 5 Minuten wird runtergezählt. Und dann starten wir mit dem Lied. Aber jetzt angenommen, der Sven wäre heute Morgen hier gestanden, hat gesagt, hey, in 5 Minuten lass uns alle gemeinsam beginnen mit dem oder dem Lied. Wenn ich Start sage, dann zählt ihr bitte in eurem Kopf einfach jeder für sich diese 5 Minuten runter, denn eine Einblendung ist ja vorne gerade nicht möglich. Was würde passieren? Ich vermute mal, dass wir bereits nach 10 Sekunden wahrscheinlich 1 oder 2 Sekunden mehr Abweichung vom anderen hätten. Mindestens. Wie viele Sekunden würdest du nach einer Minute abgewichen sein? Nach den 5 Minuten? Ich glaube, wir würden das Lied alle anders anfangen. Jeder, wie er denkt. Bei dieser Art Countdown im Kopf würde es uns auch nicht helfen, wenn du sagst, okay, streng mich an, streng du dich auch an, kriegen wir hin, machen wir. Muss mich nur konzentrieren, dann bin ich mit den anderen gleich. Glaub mir, wir schaffen das nicht, oder? Es geht nicht. Warum? Weil keiner von uns ein objektives Zeitempfinden in sich hat. Keiner von uns. Darum geht das nicht. Und genau das ist es, was mit den Pharisäern passiert ist. Sie haben den Blick von der Countdown-Uhr weggenommen, die ihnen in jeder Sekunde quasi an jedem neuen Tag die Wahrheit vor Augen hält, nämlich von der Schrift. Ihre Satzungen, ihre Regeln, ihre Theologie. Jeder hatte anders gezählt. Sie haben das Wort ihres Gottes verlassen und daher den Messias nicht erkannt und ihn auch nicht gewollt. Sie haben ihre tägliche Abhängigkeit von Gott und seinem Wort in den alttestamentlichen Schriften, gepredigt durch den Messias, preisgegeben für ihre eigene Praxis des Glaubenslebens. Das heißt, liebe Gemeinde, das Einzige, was uns hilft, ist der gemeinsame Blick auf einen Countdown, den wir zusammen sehen und im Blick haben. Sonst wird unser Miteinander nichts. Wir kriegen es nicht hin. Dieser Countdown oder dieses Wort sorgt dafür, dass du exakt richtig liegst und das ist nicht mal anstrengend, es ist nur der Blick in dieses Wort, in diese Wahrheit. Und wenn wir das alle tun, rücken wir zusammen, sind im Takt. Und was ihnen damals passiert ist, sie haben sich vom Wort Gottes abgekapselt, dem Messias und sein Wort ignoriert und abgelehnt. Sie empfanden sich nicht mehr als völlig von Gott, als ihrem Hirten, dem Hirten Israels, abhängig. Kriegen wir selber hin. Jeder zählt für sich runter. Das ist eine große Tragik auch im Christsein, denn diese Dinge können in Ansätzen auch uns passieren. Und ich will euch was sagen, es ist uns passiert. Deswegen ist unser Claim, den wir als Gemeinde haben, nicht nur ein nettes Wort, sondern für uns als Gemeinschaft existenziell und bindend. Gott beim Wort nehmen. Wir alle. Dahin geht unser gemeinsamer Blick. Deswegen haben wir viel Zeit, Sonntagmorgen um die Schrift zu studieren. Wir müssen da gemeinsam hingucken. Gott hat uns zutiefst abhängig geschaffen. Christsein funktioniert nur in der täglichen Abhängigkeit vom guten Hirten, im täglichen persönlichen Blick auf den guten Hirten und als Gemeinschaft durch den Blick auf den Hirten. Sonst gehen wir auseinander. Sonst zählt jeder für sich runter. Gott möchte, dass wir zusammen im Takt sind. Wir brauchen sein Wort, wir brauchen seine Stimme. Wo ist der gute Hirte? Wir laufen ihm hinterher. Das ist die Frage, die uns prägen soll. So funktioniert Christsein. So, nun müssen und schließen wir mit einem Blick in die Gemeindezeit, also in unsere Zeit heute, also kurze Zeit, nachdem Jesus das mit der geistlichen Leitung diskutiert hatte, passiert Folgendes. Paulus fängt an, Gemeinden zu gründen. Und er warnt die Ältesten, vielleicht sogar ein bisschen im Blick auf das, was Jesus gelehrt hat, was passieren wird. Lass uns das zusammen lesen. Wir hatten diesen Text schon mal vor ein paar Wochen. Heute ist er nochmal dran. Apostelgeschichte 20, 28 bis 29. Gebt Acht auf euch selbst, das sagt Paulus den Ältesten von Ephesus, die er in Milet getroffen hat. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Da erwähnt nun auch Paulus diese Wölfe. Ich möchte mit euch nachdenken, was ist das? Ist das bei uns auch hier in dieser Gemeinde im Bruchsal im Jahr 2025 angekommen, dass dies ein Bild des Neuen Testaments ist für unsere Zeit auch als Gemeinde? Paulus sagt, reißende Wölfe werden kommen. Ganz sicher. Ganz sicher. Das ist ein Wort von Paulus und seine Freunde innerhalb der Gemeinde in Ephesus. Wertvoll, Freunde innerhalb einer Gemeinde zu haben, mit denen man so reden kann. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Aber Paulus ist mit ihnen persönlich verbunden. Und das auch aufgrund ihrer gemeinsamen Lehre und ihrer gemeinsamen Aufgabe. Paulus macht auf eine Gefahr aufmerksam, der seine Freunde nach seinem Weggang bald ausgesetzt sein würden. Er wird weggehen. Sie verabschieden sich ja in Milet. Und das lastet auf dem Herzen von Paulus. Und das ist so interessant. Paulus kannte den Feind der Gemeinde, der Herde Gottes, so gut, dass er mit Gewissheit sagen konnte, was? Ich weiß. Ich weiß. Er sagt nicht, ich meine, es könnte sein. Oder falls der Feind kommen sollte. Er sagt, ich weiß. Weißt du das auch? Paulus hatte keinen Zweifel daran, dass das geschehen wird. Wie alle Leiter war auch Paulus ein Mann mit Weitblick. Er war nicht naiv, sondern war sich der grausamen Realität bewusst, was passieren wird mit der Gemeinde. Und wenn ihr mal unsere Geschichte verfolgt, eigentlich können wir sagen, ja, aus Erfahrung, ja, auch bei uns, oder? Paulus hatte selbst viele Gefahren und Angriffe durch die Feinde des Kreuzes Christi erlebt und jetzt sagt er, hey, ich weiß, das wird so kommen. Könnt ihr das bitte hier nochmal genau lesen? Paulus versprach den Ältesten nicht, dass sich die Dinge mit der Zeit bessern würden oder dass ihre Zukunft rosig aussehen wird und dass sie nicht übermäßig besorgt sein müssten. All das sagt er ihnen nicht. Im Gegenteil, seine Warnungen sollen alle Ältesten auf- und wachrütteln, die vielleicht selbstgefällig oder naiv gegenüber den bevorstehenden Gefahren sind. Ganz ehrlich, vieles, was wir hier auch in den Sonntagen vom Wort Gottes weitergeben, soll uns in diesen Kämpfen innerlich stark und sicher machen. Es ist so existenziell wichtig, dass wir hier zusammen sind, dass wir zusammen hier draufschauen, zusammen, dass wir im Takt sind, gemeinsam. Warum ist das so wichtig? Weil seit Anbeginn der Zeit falsche Lehrer und Propheten versuchen, das Volk Gottes vom Glauben an die Wahrheit des Wortes Gottes abzubringen. Im Alten Testament war das so, im Neuen Testament war es so. Und die Schriften im Alten Testament warnten vor falschen Propheten, korrupten Priestern, götzendienerischen Königen, scheiternden Ältesten und so ging es im Neuen Testament gerade so weiter. Lest mal die Briefe. von Paulus. Also wir sollten uns niemals von falschen Lehrern überrumpeln lassen. Können wir das? Es sind in Wirklichkeit, jetzt unter uns, wir können mal so offen reden, Agenten Satans. Agenten Satans. Wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Und wie oft fällt die Gemeinde darauf rein? Und so nennt Paulus hier nun die Angreifer wie Jesus sie damals nannte, Wölfe. Reißende Wölfe. Feinde des Volkes Gottes, in welcher Form auch immer. Können wir zum Abschluss über diese Wölfe mal reden? Zusammen nachdenken? Hirten bzw. Älteste müssen sie im Blick haben und erkennen, um die Herde zu schützen und sie durch diese Weltzeit zu leiten. Und das kannst du am besten, wenn du die Wahrheit kennst. Wenn du dich mit diesem Buch nicht auseinandersetzt, wirst du die Lüge nicht erkennen. Satan ist so raffiniert. Wir können nur durch die Autorität des Wortes Gottes Gemeinde leiten. Es gibt keinen anderen Weg. Keine Methodik, kannst du alles knicken. Jede neue Generation hat es mit ihrer eigenen Form von reißenden Wölfen zu tun. So ist es immer gewesen, so ist es jetzt, so wird es immer sein, bis der große Hirte wiederkommt und uns zu sich holt. Und in der Begegnung damals bereitet der Apostel Paulus also die Ältesten auf ihre auf diese künftigen Angriffe durch gerissene Raubtiere vor, die die Herde Gottes verschlingen und die Wahrheit des Evangeliums verdrehen wollen. Das ist hier sein Thema. Nehmen wir uns Zeit, um uns diese Feinde mal anzusehen, die oft auch als falsche Hirten auftreten. Jemand hat mal gesagt, wenn man sich nicht vorbereitet, bereitet man sich auf eine Niederlage vor. Du hast verstanden? Wenn man sich nicht vorbereitet, bereitet man sich auf eine Niederlage vor. Also Paulus hat es nicht versäumt, die Gemeinde und da besonders ihre Hirten auf die garantiert kommenden Angriffe von der Herde vorzubereiten. Ich tue das heute auch. Das ist nicht nur ein Sonntag zur Erbauung für die nächste Woche. Es geht um einiges hier, worüber wir reden. Das heißt, dass wir uns in Bereitschaft versetzen, das war das Hauptanliegen von Paulus. Und er tut das durch seine Briefe bis heute. Das Erste, lass uns aufpassen vor Wölfen von außen. Zunächst mal das. Da die Ortsgemeinde, also wir im übertragenen Sinne als Herde bezeichnet wird, werden die Feinde logischerweise im übertragenen Sinne als Wölfe bezeichnet, die eigentlich nicht zur Herde gehören. Also es sind die eindeutigen Räuber von Schafen und sie kommen von außen, weil sie nicht Teil der Herde sind. Und diese Eindringlinge werden, wie Paulus es hier ausdrückt, die Herde nicht verschonen. Klammer auf, ich möchte erinnern, du bist Teil dieser Herde. Klammer zu. Fang also nicht an, mit ihnen zu spielen, sie unter Natur- und Tierschutz zu stellen oder unter Liebewille zu integrieren. Es sind Wölfe. Es sind Wölfe. Wölfe sind starke und gerissene Jäger. Sie sind mutig, sie sind hartnäckig, verfügen über Energie, sind schlau, sie greifen von allen Seiten aus an, sie sind gewaltbereit, sind unersetzlich, gnadenlos, wenn man ihnen erlaubt, sich zu nah an die Herde zu bewegen. Und nun sagt Paulus nicht ausdrücklich, wer diese Wölfe von außen sind, nur, dass sie von außen zur Herde kommen und nicht vor dem Verderben verschont werden. Was sind mögliche Wölfe? Ich habe euch mal so etwas aus dem, was wir von der Schrift her ableiten können, hier vorne zusammengefasst. Einmal war es die Lehre der Judaisten, die damals sehr stark auf die Gemeinden eingeprasselt ist. Wer damals Einfluss auf die Gemeinden nehmen wollte, waren diese Judaisten. Könnt ihr in den Briefen von Paulus, vor allem im Galaterbrief, sehr deutlich lesen. Auch in der Apostelgeschichte. Reißende Wölfe, die, sobald Paulus eine Gemeinde verlassen hatte, versuchten, in die Gemeinde wirklich einzudringen. Sie lehrten ein auf Werken basiertes Evangelium und haben behauptet, dass man die Tora nach wie vor halten muss. Und Paulus und Barnabas hatten da heftige Auseinandersetzungen. Könnt ihr mal lesen, Apostelgeschichte 15. Und beide sind da gute Beispiele für kompetente Leiter und Hirten, denn sie waren wachsam und sie haben sofort gehandelt. Sie wollten das Evangelium verteidigen. Das waren keine schwachen Leiter, Paulus und Barnabas. Sie haben sich widersetzt, entschlossen, auch gegen diese Judaisten sind sie vorgegangen. Ganz ehrlich, für unser heute weichgespültes Miteinander in Gemeinden war das damals knallhart. Wir sind alle so menschenorientiert und so viel Menschenfurcht. Paulus ging es ums Evangelium. Das müssen wir klar halten. Wenn es die Gemeinde nicht klar hält, wer dann? Galater 1, wollt ihr mal hören, wie Paulus schreibt? Schreibt dieser Gemeinde, wo Judaisten eingedrungen sind: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet. Das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel oder auch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht, anathema ist das Wort hier. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Oh. So reden wir doch nicht. Also ihr seht, damit zeigen sie, was Ältesten in solchen Fällen tun sollen. Sie handeln sofort. Sie sitzen das nicht aus unter dem Mantel. Ah ja, irgendwie müssen wir schon einig werden. Das Zweite, vielleicht Verfolgung auch durch die Regierung. Durch Regierungsbeamte, die den christlichen Glauben verachten, die die Christen damals verfolgt haben, weil die sich von den heidnischen Religionen Roms abgewendet haben. Auch da finden wir viele Beispiele in der Apostelgeschichte, könnt ihr lesen. Wir leben von Petrus, Johannes, Paulus. Das könnte wiederkommen, liebe Gemeinde. Das könnte wiederkommen. Bereiten wir uns vor? Und dann, was ich glaube, was im Moment sehr aktuell ist, der äußere Druck durch die säkulare Welt um uns herum, in der wir leben. Also der äußere Druck auf Gemeinden wird größer durch den Druck der Gesellschaft, durch die säkulare Welt mit ihren Werten und ihrem neuen Verständnis von Menschen, von allem Möglichen. Vielleicht ist das aktuell die größte Herausforderung für bibeltreue Christen. Es ist unausweichlich, wir sind umzingelt vom allgegenwärtigen Einfluss säkularer Philosophie, von weltlichen Werten auf uns als Ortsgemeinde. Die reißenden Wölfe des Säkularismus dringen mit Hilfe des Internets, der sozialen Medien, des Fernsehens, des Kinos, der Werbung, der Schulen, der Bücher und sogar durch manche christliche Prediger in unsere Kirchen. Durch Bücher auch in unsere Häuser. Was für Literatur lesen wir? Alexander Strauch schreibt in seinem Buch über Ältestenschaft Folgendes: Der gigantische säkulare Druck drängt viele Christen und Gemeinden dazu, sich in Bezug auf Moral, Sexualität, Geschlechtsidentität, Ehe, Wahrheit und säkularisierter Religion weltlichen Normen anzupassen. Leute, es ist nicht leicht, als örtliche Gemeinde da zu überleben. Denn zu allem, was Gott in seiner Ortsgemeinde aufbauen will und lehren will, findest du überall auch Gegendarstellungen. Auch christliche Gegendarstellungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, zu welcher Gemeinde du gehörst. Dass du den Ältesten in deiner Gemeinde vertraust. Und dass du mit anderen Gottes Wort in deiner Gemeinde die Bibel studierst. Was Paulus an die ersten Christen in der hochkultivierten Stadt Rom schrieb, muss heute klar und deutlich immer wieder neu gesagt werden. Was schreibt in Römer 12? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jemand hat das hier so übersetzt: Lasst euch nicht von der Welt um euch herum in ihre Form pressen. Über diese verweltlichte Gemeinde in Korinth, ich werde schauen, was in Korinth los war in der Gemeinde, ist verrückt, Aber da hat jemand mal gesagt, das Problem war nicht, dass die Gemeinde in Korinth war, sondern dass zu viel von Korinth in der Gemeinde war. Unser Problem ist nicht, dass wir im Bruchsal sind. Katholisches Gebiet, da ist schwierig. Nein, schwierig ist, wenn das, was in der Welt, in dieser Stadt jetzt aktuell, auch an Schulen, jetzt hier in die Gemeinde reinschwappt. Das wäre das Problem. Also in ähnlicher Weise müssen wir uns bewusst sein, dass wir zwar als Zeugen Gottes in dieser Welt sind, aber nicht in das kulturelle Wertesystem der Welt passen. Wir gehören hier eigentlich nicht hin, ist euch das bewusst? Diese Welt ist nicht unser Zuhause. So, und jetzt drei Punkte, Wölfe von außen. Lasst mich euch noch kurz auch die Wölfe von innen ein bisschen näher bringen. Vorbereiten. Das wirklich Gefährliche und noch subtilere als die Wölfe von außen, das sind Wölfe von innen. Also die nicht durch die Tür kommen, sondern irgendwie in der Gemeinde sind und wir merken gar nicht, dass da etwas in ihren Gedanken sind, wo wir sagen, boah, sind wir da noch im Takt? Mit denen? Sie sind in der Gemeinde, Wölfe, aber als Schafe verkleidet. John MacArthur hat in einem Buch geschrieben, Satan ist in der Kirche am wirksamsten, wenn er nicht als offener Feind, sondern als falscher Freund auftritt. Nicht, wenn er die Kirche verfolgt, sondern wenn er sich ihr anschließt. Nicht, wenn er die Kanzel angreift, sondern wenn er auf ihr steht. Und schaut hier in Apostelgeschichte 20, dann weiter in Vers 30, warnt Paulus genau vor diesen Männern. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also Paulus warnt prophetisch sozusagen, dass die Ältesten mit dieser erschreckenden Realität rechnen müssen. Falsche Lehrer werden sogar aus der Gemeinde der Gläubigen oder aus der Ältestenschaft selbst auftauchen. Ich habe es schon mal gesagt, wenn ihr heutzutage in einen christlichen Buchladen geht, Tretminen, überall. Deswegen brauchst du deine Gemeinde, wo du sagst, hey, wie denkst du über den Auto, über den, können wir mal reden? Oder was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich? Welche Leute sind das? Ich gebe euch nur ein paar Stichworte. Das sind einmal Schriftverdreher. Wie sagt Paulus, sie reden verkehrte Dinge. Sie verdrehen und entstellen das apostolische, rechtmäßige Evangelium, die Lehre. Wie tun sie das? Sie verknüpfen wahre Aussagen der Heiligen Schrift mit falschen Behauptungen und auf einmal hat eine Gemeinde nur noch komplizierte Knoten vor sich und kommt nur noch ins Diskutieren über dieses heilige Wort. Das sind oft so Charaktere, die sich nicht leicht festnageln lassen. Das sind die Experten in Doppeldeutigkeit und Ablenkung. Das sind die, die so süffisant lächeln, um andere zu verunsichern und sich selbst und ihre Deutung als Maßstab zu setzen. Du wirst doch nicht sagen, das. Es ist wie Satan, der in der Wüste Jesus gegenübertrat und die Heiligen Schrift mit großer Leichtigkeit zitieren konnte. Und so schaffen es diese Menschen auch, mit ihren Argumenten andere so zu zermürben, dass die meisten kapitulieren, weil sie es leid sind, zu argumentieren und zu diskutieren. Kennzeichen von falschen Hirten. Was noch? Räuber von Schafen. So betitelt Jesus ja auch die Führung Israels in Johannes 10. Haben wir vorhin gelesen. Das heißt, diese abtrünnigen Leiter wollen ihre eigenen Jünger haben, ihre eigenen Nachfolger und versuchen daher schnell in die Leitungsebene zu kommen und versuchen von dort aus die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ich will jetzt nicht so viel aus meiner Praxis reden. Aber viele sind sehr nah an mich rangekommen, genau um sehr nah an diesen Hebeln zu sein. Ich sage das nur jetzt mal euch. Es ist unvermeidlich, sagt Paulus, dass diese falschen Lehrer und Hirten für Spaltung und Gruppenbildung innerhalb der Gemeinde sorgen. Die sind sogar bereit, für ihre Ansichten zu kämpfen, jede Opposition und andere Meinung aggressiv herauszufordern, zum Schweigen zu bringen oder Mehrheiten hinter sich zu versammeln. Sie schüchtern andere ein, machen Stimmung an der Gemeindeleitung vorbei, schreiben Mails hintenrum, planen Treffen mit anderen. Sie weichen nicht von ihren Überzeugungen ab und können stundenlang mit jedem diskutieren, um ihn für sich zu gewinnen. Leute, es ist so frustrierend. Ich rede ein bisschen auch aus Erfahrung, nehmt mir das nicht übel, mit solchen Leuten auch über Lehre zu streiten. Weil das nicht das Motiv ist. Es geht ihnen nicht um einen Kampf, um Einheit aufgrund der Lehre. Es geht ihnen nicht um Stabilität in der Gemeinde. Sie denken nur an sich und ihre Ideen. Und wenn sie nicht weiterkommen mit ihren Ansichten, dann passiert das auch, wie Jesus sagte, dann gehen sie weg und sie lassen die Herde allein und verwirrt zurück. Und die anderen müssen wieder die Scherben aufsammeln. Nur nebenbei hier kurz erwähnt, einige Jahre nach dem Treffen der Ältesten hier mit Paulus in Milet geschah genau das in der Gemeinde in Ephesus, wo diese Männer Ältesten waren. Da tauchten Männer auf innerhalb der Gemeinde und redeten verkehrte Dinge. Könnt ihr nachlesen, 1. Timotheus, wie Paulus da wieder reagiert. Diese Männer waren bekennende Gläubige und Gemeindelehrer, vielleicht sogar Älteste, die jedoch in einem Selbstbetrug saßen. Wie sagt der 1. Timotheus 1,7, die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht verstehen, weder das, was sie sagen, noch was sie fest behaupten. So klar redet Paulus mit Timotheus. Diese Männer, so schreibt Paulus an Timotheus, seien von der Wahrheit abgeirrt. Ihre Lehren, hat er gewarnt, würden um sich fressen wie Krebs. Und sie würden sich in der Gemeinde ausbreiten, wenn ihnen nicht Einhalt geboten würde. Und er schreibt auch in 2. Timotheus dann, sie hätten bereits den Glauben mancher zerstört. Timotheus sollte schnell handeln als Ältester. Stopp! Ihr Lehrer sind Erzfeinde der Kirche Jesu. Und ihre Anwesenheit kann nur Chaos und Spaltung bringen. Und vielleicht noch ein Punkt, wo wir auch hier zusammen nachdenken müssen und auch wollen, so im kommenden Jahr. So eine verrückte Zeit, in der wir leben. Auf der anderen Seite war es hier auch immer so, wie hier angedeutet, so ähnlich. Heute bezeichnen sich so viele Menschen als Christen. Aber sie folgen einem säkularisierten neuen Evangelium, einem falschen Christus, liberaler Theologen und Pastoren, die das historische, biblische Christentum eigentlich überarbeitet haben. Da gibt es ein neues Evangelium. Spurgeon hat mal gesagt, die Zeit wird kommen, dass, anstatt die Schafe zu füttern, die Kirche Clowns haben wird, die die Ziegen unterhalten. Ich war teilweise auch ein Clown. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das geglaubt. Also nicht böse, aber ich bin auf dem Weg gewesen. Gästeorientierte Gottesdienste. Das hat Raum eingenommen, der eigentlich für die Versammlung der Herde Gottes gedacht war, um sie zu lehren, zu nähren, zu führen, ihnen Orientierung zu geben. Ein Wohlstandsevangelium hat Raum bekommen, der Mensch ist im Zentrum. Es wird ein kreuzloses, harmloses Evangelium der Liebe und der Toleranz und der sozialen Gerechtigkeit gepredigt. Findet ihr überall, an allen Ecken und Enden. Jesus ist ein sanftmütiger Humanist, der alles akzeptiert, der jedem zur Verfügung stellt und immer nur eint. Also Johannes 10 macht für mich nicht den Eindruck, dass er nur eint. So viele Theologiestudenten stehen zusammen auf und sind Meister darin, biblische Aussagen und Worte zu nehmen und sie völlig neu zu interpretieren, sodass sie etwas anderes bedeuten als das, was die Schrift ursprünglich meinte. So, und in der Zeit leben wir. Du persönlich und wir als Gemeinde. Sind Wölfe im Hirtengewand, Wölfe im Schafsfeld. Woody Bauckham hat gesagt, wenn du das falsche Evangelium glaubst, dann ist es egal, wie ernsthaft du in deinem Glauben bist. Du bist lediglich ernsthaft falsch darin. KfB, es ist mir so ein Anliegen, dass wir hier das alte Evangelium kennenlernen und sehr fest darin sind. Sehr fest darin sind. Kommen wir nochmal kurz zurück zu dieser Tür. Was vorhin angedeutet, wer nicht durch die Tür kommt, ist Satans Agent. Ob er es weiß oder nicht. Achten wir darauf, wer durch die Tür kommt. Wer hier in der KFB als Ältester und Pastor leitet und wer inoffiziell sich Zugang verschafft. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Viele Lehren und viele Lehrer mögen attraktiv und anziehend sein, charismatische Persönlichkeit sein, große Intelligenz haben. Aber es kann sein, dass sie uns verführen. Paulus entlarvt sie als das, was sie wirklich sind, und er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. 1. Korinther 11. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Sieht das alles so easy, chillig aus, als ob wir das ganz locker alles entdecken und erkennen, wenn der Engel des Lichts kommt? Wir müssen im Takt sein, zusammen, wachsam sein. Älteste Hirten der Gemeinde müssen auch den Mut haben, das zu erkennen, auszusprechen. Keine Angst vor denen, die nicht durch die Tür kommen. Das hat mir jemand gesagt, der Teufel bekämpft nicht die Religion, dafür ist er zu schlau. Er produziert ein falsches Christentum, das dem Wahren so sehr ähnelt, dass gute Christen Angst haben, sich dagegen auszusprechen. Seid ihr mitgekommen? Nochmal. Der Teufel bekämpft nicht die Religion, dafür ist er zu schlau. Er produziert ein falsches Christentum, das dem Wahren so sehr ähnelt, dass gute Christen Angst haben, sich dagegen auszusprechen. Um Ältester zu sein, um Hirte zu sein, braucht es Mut, dich dagegen auszusprechen. Gegen das, was der Schrift entgegenläuft. Paulus verbrachte sein ganzes Leben mit der Verteidigung des Evangeliums, die ganzen Briefe. Wenn es ums Evangelium ging, wollte Paulus, wie er es ausdrückte, auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgeben, damit die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibt. Das ist unsere zentrale Aufgabe in dieser kaputten Welt. Von daher lass mich das nochmal persönlich abschließen an alle hier in diesem Raum, Männer und Frauen, beide. Aber ich möchte auch nochmal verstärkt an alle Männer sprechen, in eurer und unserer Verantwortung. In einer Welt voller Lügen und mit einem Gegner, der Vater der Lüge genannt wird und der sich als Engel des Lichts in die Gemeinde einschleicht, also nicht über die offizielle Tür kommt. Ihr Männer, wie wollt ihr eure Ehen, eure Familien, eure Kinder, die Gemeinde leiten und schützen, wenn ihr die Wahrheit deshalb nicht kennt, weil ihr die Schrift nicht studiert? Wie soll das gehen? Es ist möglich, in der Wahrheit zu leben, weil wir den guten Hirten kennen. Und es ist nötig, in der Wahrheit zu leben, um die Lüge zu erkennen. Aber wir müssen die Schrift kennen. Und zwar alle zusammen. Dass wir im Takt sind. Damit wir erkennen, falsche Christusse und falsche Evangelisten, falsche Lehrer, falsche YouTuber sind immer eine wiederkehrende Tatsache auf diesem von der Sünde gekennzeichneten Planeten. Und wir sind mittendrin. Aber wir haben Orientierung bekommen. Wir können darüber reden, unsere Familien richtig leiten, die Gemeinde leiten, uns selbst leiten. Also Paulus hat es bestätigt, lasst uns das sehr ernst nehmen und auch als gesamte Gemeinde nicht naiv sein und das Recht nicht als Älteste und Familienvorsteher. Habt ihr die Dringlichkeit aus meinen Worten ein bisschen genommen, verstehen können? Das ist kein Spiel. Wir sind nicht im Sandkasten. Gemeinde bauen ist das Herrlichste, was es gibt. Aber es wird uns alle sehr, sehr herausfordern. Jesus, und so kommen wir zu dir als dem guten Hirten, weil du uns Licht ins Dunkel gibst, weil du uns zeigst, wie es aussieht, um uns vorzubereiten. Und wir wollen nicht naiv sein, persönlich nicht, als Gemeinde nicht. So bitten wir dich, dass du uns durch dein Wort stärkst, dass wir gemeinsam auf dieses Wort schauen, sola scriptura. Und gemeinsam im Takt gehen mit dem, was dir wichtig ist. Herr, lehre uns das um deines großartigen Namens willen. Amen.